Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Philipp Semlitz. Hallo Philipp.
Hallo.
Wir blicken in die österreichische Bundesliga. Und zwar in der zweiten Liga rockst du mit dem SV Lafnitz wirklich die Liga, das kann man sagen. Wir wollen aber auch genau wissen, was passiert, damit du die Liga rocken kannst, nämlich im Training ganz konkret. Was ist die härteste Trainingsübung, die du als Coach in deinem Repertoire hast?
Ja, es gibt viele, viele harte Trainingsübungen, aber meine härteste Trainingsübung ist gleichzeitig diejenige, die den Spielern auch am meisten Spaß macht. Und das ist das die Spielform 3 gegen 3, jeweils mit 2 Torhütern, ist eine sehr wichtige Trainingsform für mich, weil es je nach der Periodisierung, das heißt die Zeit und die Intervalle, die wir setzen, in den Pausen auch, ich einen Rückschluss auf die Trainingsarbeit setzen kann, beziehungsweise wann können wir die nächsten Entwicklungsschritte im physischen Bereich setzen. Und wenn ich sehe, dass wir jetzt da diese 3 gegen 3 Wettkämpfe 7 Intervalle, a 2 Minuten mit 1 Minute 30 Pause so gut adaptiert haben, dass die Player Load nicht steigt, dann können wir den nächsten Entwicklungsschritt setzen. Also entweder wir geben in der Pause weniger, das heißt, wir gehen nur auf 1 Minute Pause, das heißt, die physische Beanspruchung wird auch höher, oder wir setzen einen Intervall dazu, einen 8. Intervall, oder wir gehen von der Zeit her in die Länge. So dass wir, und das ist auch mein Credo, bei mir ist das Athletiktraining, gehe ich nach dem amerikanischen Prinzip vor. Ich versuche in einer Wettkampfperiode nicht nur erhaltend zu arbeiten, sondern auch in dieser Wettkampfperiode kleine Schritte in der physischen Entwicklung zu setzen. Und da ist diese 3 gegen 3 Spielformen extrem entscheidend, um zu erkennen, sind wir in einer Überkompensationsphase vielleicht drin, wo wir einen Schritt zurückgehen müssen, oder können wir die nächsten Schritte dort auch setzen. Und das ist ja sehr spannend und sind für mich die härtesten Trainingseinheiten, weil die Spieler wirklich von ihrer Ausschüttung der Player Load sehr hoch hinaufkommen, aber auch die schönsten, weil sie einen Wettkampf haben und das alles mit Ball machen können. Grundsätzlich, wenn es um die härtesten Übungen geht, denkt man ja Medizinballläufe etc. gibt es bei mir eher nicht, weil bei mir immer ein taktischer Hintergrund dabei ist und ich diesen taktischen Hintergrund meistens mit Ball natürlich machen möchte. Daher ist das meine härteste Übung. Heißt nicht, natürlich, jetzt da nicht, das zu unterschätzen, dass das Athletiktraining sehr, sehr wichtig ist für uns. Gerade verletzungsprophylaktisch, schnellkräftig zu arbeiten, geht nicht immer mit Ball und das passiert meistens vor den Trainingseinheiten. Da meine Athletiktrainer bzw. Physiotherapeuten kriegen vor den Trainings ihre Zeit, wo sie mit den Spielern arbeiten, egal ob individuell oder mit der ganzen Mannschaft, und da passiert das davor. Das heißt, wenn sie meine wichtigste oder härteste Übung wollen, ist das 3 gegen 3.
Du hast das Stichwort Überkompensation angesprochen. Beschreib doch mal bitte ganz kurz für vielleicht den Bezirksliga- oder Kreisliga-Trainer, wie man eben von Superkompensation auch profitieren kann.
Natürlich, sportwissenschaftlich gesehen ist das dieses Prinzip, das wir haben wollen. Wir wollen trainieren, wir setzen einen Reiz, um die Spieler besser zu machen, um den Athleten besser zu machen. Je nachdem, welchen Reiz ich setze, desto nahe kann ich dann die Zeit erkennen, wann genau diese Überkompensation, diese Superkompensation einsetzt, um dort auch wieder die nächsten Schritte zu machen. Das Schlechteste wäre, wenn diese Superkompensationskurve hochgeht und ich erkenne nicht den Zeitpunkt, wo ich den nächsten Reiz dann setze. Das heißt, ich tue eigentlich nur mehr erhaltend arbeiten. Das heißt, Superkompensation ist, ich setze den Reiz, es geht etwas nach unten, dann geht es nach oben und ich sollte hier in diesem Bereich die nächsten Reize setzen, um eine kontinuierliche Steigerung zu haben. Das ist natürlich ein sportwissenschaftliches Prinzip des richtigen Trainingsreizes.
Also ist es für den Amateurtrainer, der nur zweimal die Woche Training hat, enorm schwer bis fast unmöglich, genau an diesen Reizen zu arbeiten?
Ja, absolut. Also wenn ich vor allen Dingen Spieler habe, die aus unterschiedlichsten Berufen kommen, die unterschiedliche Beanspruchung vor einem Training haben, ist es sehr, sehr schwer, in diesen Bereichen exakt und genau zu arbeiten. Daher sage ich, wenn ich mir Mannschaften anschaue, und ich habe auch Freunde und Kollegen, die trainieren bei Mannschaften, die zweimal die Woche oder dreimal die Woche nur trainieren, und da höre ich, dass ein Training reines Athletiktraining ist, wo nur Läufe sind oder reines Krafttraining, dann sage ich, vielleicht Themenverfehlung, weil es geht dann schon darum, dass ich diese Zeit, diese wenige Zeit, die ich habe mit meiner Mannschaft, versuche, fußballerisch zu nutzen und versuche, die Mannschaft oder die Spieler dort mit einer gewissen Freude natürlich auch, ja, auch weiterzubringen und weiterzuentwickeln. Und da ist diese zwei Trainingseinheiten, glaube ich, wenn das 90 Minuten sind oder mehr, dann sollte das schon mit Ball ablaufen. Aber genau zu steuern, schwierig, wenn ich nur zwei Einheiten zur Verfügung habe. Ja.
In welcher Form hast du deine Mannschaften mit einer Trainingsübung oder mit einer ganzen Trainingseinheit vielleicht schon mal bestrafen müssen oder wollen?
Straftraining an sich finde ich nicht gut, sag ehrlich. Also ist, wir machen es immer so, wir haben jetzt ein Freitagsspiel meistens bei uns in der zweiten Liga. Samstag in der Früh ist Training und dann gibt es die Analyse zum Training. Natürlich, also zum Spiel davor, da versuchen wir den Spielern das aufzuzeigen, ist der Matchplan, den wir hatten, aufgegangen, was haben wir gut gemacht, was haben wir nicht so gut gemacht, wo waren vielleicht Probleme, versuchen das sachlich zu analysieren, aber so, dass ich dann draufhaue, wenn wir mal verloren haben, sicher auch nicht als sinnvoll, weil am Endeffekt nächste Woche geht es wieder los und wenn ich draufhaue, dann bleibt vielleicht irgendwas hängen und ist für mich nicht so sinnvoll und vor allen Dingen auch, wenn ich dann Straftraining mache, dann glaube ich, haben wir alle, Straftraining ist hohe Intensität, hohe Belastung, aber das passt ja dann auch nicht in meine Trainingssteuerung, in der taktischen Periodisierung hinein und dann haue ich immer mehr zusammen, als was ich gewinne dadurch, sowohl mental als auch physisch.
Was muss ich denn grundsätzlich in Österreich ändern, damit eine österreichische Vereinsmannschaft die Champions League gewinnt oder Österreich Europa- oder Weltmeister wird?
Viel, sehr viel. Bei uns ist Red Bull Salzburg, glaube ich, ist jetzt in Deutschland auch etwas in aller Munde nach den Leistungen gegen Bayern München schon die Benchmark in Österreich, aber wir sind auch mit Red Bull Salzburg meilenweit weg in der Champions League, ja, wirklich was zu reißen. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind in Österreich, gerade wenn ich mir auch die Nachwuchsausbildungen anschaue in den Akademien bzw. in Nachwuchsleistungszentren, sind wir schon auf einem Niveau, wo wir jetzt gegen Deutschland in den U-Teams mithalten können und sie sogar auch schlagen. Also glaube ich, dass das schon sehr in eine gute Richtung geht und auch die Spieler, die Legionäre, die wir haben, gerade in der deutschen Bundesliga, immer jünger werden und auch in jüngeren Jahren, sie ist im Baumgartner in Hoffenheim, zum Beispiel auch sehr, sehr gut performen können. Also ich glaube, es geht in die richtige Richtung, aber das braucht einfach Zeit. Das braucht alles Zeit und ich glaube nicht, dass wir in Österreich einen Champions-League-Sieger mal haben werden oder Europameister werden können. Hoffe, dass ich mich einmal täusche. Aber glaube es nicht, weil einfach die finanziellen Gegebenheiten bei uns in Österreich auch nicht so sind, dass wir mit den Top-Ligen mithalten können.
Heißt aber dann also auch im Umkehrschluss, dass die zweite Liga, in der du arbeitest und Trainer bist, ja, auch auf mittelfristige oder lange Sicht nicht solche Profibedingungen hat, wie sie eigentlich bräuchte, also vergleichbar mit der zweiten Liga in Deutschland?
Ja, absolut. Also man kann die zweite Liga in Österreich nicht mit der zweiten Liga in Deutschland rein von der Infrastruktur oder auch von den Budgets vergleichen. Das ist schon nochmal ein gravierender Unterschied. Heißt aber nicht, dass man nicht auch professionell arbeiten kann und versuchen, mit diesen Gegebenheiten das Beste herauszuholen. Und ich glaube, da ist Österreich immer Meister gewesen, jetzt nicht nur, wenn man es im Fußball sieht, sondern gerade auch politisch beziehungsweise von den Strukturen, die sich immer wieder geändert haben in Österreich im Land, dass wir sehr anpassungsfähig sind und mit den Dingen, die wir haben, das Beste machen können. Und das ist schon die Qualität eines Österreichers. Und da, glaube ich, sehe ich uns im Fußball auch so, dass wir mit diesen Gegebenheiten, die wir haben, nicht vergleichbar wie England zum Beispiel oder auch in Deutschland, aber da sehr, sehr viel daraus machen.
Dann möchte ich sehr gerne als nächstes mit dir über dich persönlich reden, über deine Ausbildung, über deine Zukunft, über deine Trainervorbilder. Du hast seit 8 Jahren die A-Lizenz, den Fußballlehrerkurs, die Pro-Lizenz. Möchtest du auch so schnell wie möglich machen? Was möchtest du denn unbedingt als Allernächstes lernen?
Was möchte ich als Allernächstes lernen? Ja, ich lese gerade ein Buch von den All Blacks, also von dem neuseeländischen Rugby-Team, was sehr, sehr spannend ist in Sachen Teamführung und Verantwortungsübernahme der einzelnen Spieler. Also das ist so das, wo ich mich jetzt als nächstes vertiefe, wie so die Strukturen in so einem Team, die halt ein brutales Zusammengehörigkeitsgefühl haben und alle die gleiche Sprache in diesem Team sprechen, in welche Richtung es gehen sollte. Also das ist sehr spannend, da bilde ich mich gerade fort. Und noch, wo ich mich fortbilde, natürlich die ganzen medialen Geschichten bei mir in der zweiten Liga nehmen natürlich immer mehr zu. Und gerade auch dort versuche ich jetzt für mich auch die nächsten Schritte zu setzen, Medienschulungen und so weiter. Das ist das, wo ich mich zurzeit noch vertiefe. Und inhaltlich ist es never. Also always learning, sage ich dazu. Lifelong student of the game. Das heißt, immer versuchen, die Benchmarks im Spitzenfußball in der Champions League zu analysieren, in welche Richtung wird es gehen, wie machen das die Trainer, die dort in diesen Bereichen arbeiten. Also das sind so die Dinge, wo ich mich versuche weiterzubilden.
Wenn du das Buch ansprichst, das du gerade liest, hast du schon den ersten konkreten Tipp vielleicht für alle Bezirksliga-, Kreisliga-Trainer, wie man von dieser Rugby-Mannschaft in Sachen Teamzusammengehörigkeit, Ansprache, Kommunikation profitieren kann?
Ja, also ganz wichtig bei Ihnen ist jetzt vielleicht gar nicht so der Trainer, der schon extrem entscheidend ist natürlich, aber das Wichtigste sind die Routiniers, sagt man, die schon sehr lange dabei sind, die sich, wenn ein junger Spieler dazukommt, sofort um den kümmern, sofort in den Inner Circle mit aufnehmen und ihnen nochmal dieses Klima in der Mannschaft versuchen zu zeigen, beziehungsweise auch um was es geht. Also das sind diese Spieler, die verlängerten Arme der Trainer sind, ganz entscheidend in diesem Konstrukt. Und das war so, ich bin jetzt da leider erst beim dritten Kapitel und würde jetzt da komplett genau alles sagen, aber das ist so das, was mir jetzt da hängen geblieben ist, dass die Spieler, diese Kapitäne, gibt es 5 Kapitäne bei ihnen in der Mannschaft, da sehr entscheidend sind. Wenn neue Spieler dazukommen, die das noch nie gesehen oder mitbekommen haben, diese versuchen mit dieser Identity, heißt es bei ihnen immer, All Blacks Identity, versuchen zu impfen.
Aus wie viel verlängerten Armen besteht denn dein Führungsteam auf dem Platz?
Also ich habe einen Mannschaftsrat, heißt das bei mir, der auch aus fünf Spielern besteht. Ein Spieler ist der Kapitän, Vizekapitän und dritter Kapitän. Dann ist einer, der die junge Abteilung vertritt in diesem Mannschaftsrat drinnen, weil natürlich ältere und jüngere Spieler sind und die oft ein bisschen anders in der Denkstruktur sind. Das heißt, ich habe da einen jungen Spieler dabei und einen Spieler, der ein bisschen die ausländische Fraktion mit abdeckt. Jetzt haben wir nicht so viele ausländische Spieler drinnen, eigentlich nur einen, aber ja, trotzdem ist dieser eine dann auch dabei, um alle möglichen kulturellen Hintergründe, die natürlich auch sein können, bei diversen Entscheidungen auch immer abgedeckt zu haben. Und da sind diese 5 Spieler schon sehr, sehr wichtig für mich. Gerade in den Entscheidungen, die ein bisschen um die Mannschaft sind, Hotelwahl und so weiter und so fort bei Reisen, beziehungsweise wie schaut die Wochenstruktur aus, wann machen wir welche Trainingszeiten und so weiter und so fort. Da sind die schon sehr entscheidend und für mich ja wichtig. Aber auch natürlich wichtig, wenn neue Spieler dazukommen, um ihnen ja diese Vereinsphilosophie, die es in Lafnitz gibt, die es wirklich in Lafnitz gibt, möglichst schnell auch zu zeigen und sie zu integrieren.
Die wichtigsten Entscheidungen, die du also abgibst an deine Führungsspieler, sind welche?
Ja, also schon auch, wenn es um Trainingszeiten geht, bei Bedarf, dass wir das ändern können. Also da kommen sie schon oft, wie schaut das aus, dass wir über das diskutieren darinnen und vor allen Dingen auch so, probieren halt viel so in Sachen Teambuilding zu machen, jetzt nicht, wie man es kennt, man geht in den Wald und macht irgendwas, nicht so in der Richtung, sondern auch versuchen, sehr viel gemeinsam zu machen, dass wenn wir im VIP-Bereich einmal ein gemeinsames Essen machen, dass hier die Spieler das selbst organisieren oder wenn wir Champions League versuchen, gemeinsam zu schauen, dass die Spieler dort das Ganze selbst organisieren und das dann auch mitmachen und das taugt ihnen schon auch und ist sicher ein bisschen eine Qualität da von unserer Mannschaft, dass ich einen Kader, einen großen Kader habe, wo einfach auch jeder Spieler bereit ist, sich zu integrieren und da gemeinsam versucht zu arbeiten und an was Großem zu arbeiten. Und das ist ein bisschen unser Vorteil und glaube ich, dass das auch sehr daher rührt, dass wir viel oder die Mannschaft auch viel zusammen unternimmt.
Welches sind denn deine Trainervorbilder und was hast du von ihnen gelernt oder mitgenommen?
Ja, es gibt viele. Ich glaube, dass man sich für jeden Trainer etwas abschauen kann. Man sollte sehr breit aufgestellt sein, glaube ich, und nicht sagen, das ist nur mein Vorbild und nach dem arbeite ich, weil ich glaube, dann verliert man ein bisschen seine eigene Identität und bleibt nicht so authentisch. Und das ist immer ganz entscheidend für einen Trainer. Aber ich sage trotzdem, man kann sich von jedem Trainer etwas mitnehmen, egal ob das in der Champions League der Top-Trainer ist oder ein Trainer aus einer Kreisliga, wie es bei euch in Deutschland auch heißt. Ich glaube, dass man da durch Kommunikation und Gespräche von jedem etwas mitnehmen kann, aber so Vorbilder, an denen ich mich orientiere, gibt es jetzt nicht wirklich. Klar ist für jeden Österreicher ein Ernst Happel Ich glaube, das war für alle von uns, die in meinem Alter sind, ein bisschen der Grund, wieso wir auch Trainer geworden sind, weil er schon ja, ein Aushängeschild für uns ist und solche Erfolge gefeiert hat mit seiner authentischen Art, die er gehabt hat. Aber für mich persönlich, also natürlich orientiere ich mich ein bisschen an Trainer, die auch das Positionsspiel predigen bzw. da ihre Stärken haben. Und das ist natürlich für mich schon ein Pep Guardiola, Hansi Flick jetzt in gewisser Weise bei Bayern München natürlich auch, wo ich versuche, diverse Muster zu erkennen in den Spielen, die ich mir auch immer versuche anzuschauen. Aber natürlich auch, wie Jürgen Klopp seine Mannschaften immer weiterentwickelt und zu Höchstleistungen entwickelt in seiner Art und mit seiner authentischen Art und Weise, ist schon sehr spannend. Aber nochmal, es gibt so viele richtig, richtig gute Trainer, von denen ich alle lernen kann. Und daher versuche ich mich dort nicht festzunageln, beziehungsweise versuche, sehr breit aufgestellt zu sein und von vielen etwas mitzunehmen.
Hast du ein Beispiel, wo du zuletzt bei einem großen Trainer was gesehen hast und das dann vielleicht versucht hast, mit deiner Mannschaft zu adaptieren?
Großer Trainer ist jetzt vielleicht nicht so bekannt in Deutschland von seiner Trainertätigkeit, aber gerade erst in der letzten Woche habe ich mit dem Markus Schopp, er war mal Spieler in Hamburg auch, bei Red Bull Salzburg lange und eine Legende von Sturm Graz und eigentlich ein sehr, sehr guter Freund von mir mittlerweile geworden, habe ich letzte Woche über Abstoßlösungen sehr viel gesprochen und ganz spannend, wie er das macht, also für jeden, der eine Scouting-Plattform wie Insta oder Wisecout ohne Werbung zu machen zur Verfügung hat, schaut euch einmal TSV Hartberg an, was die dort leisten in Sachen Abstoßlösungen und wie die das eigentlich jeden Gegner aufzwingen können. Und da habe ich viel von ihm mitgenommen, auch für meine Trainertätigkeit. Das war eigentlich der letzte. Aber sehr spannend war für mich eine Hospitation schon relativ lange jetzt daher. Beim Christian Streich in Freiburg, wie er relativ neu Trainer geworden ist in Freiburg, und mit ihm so über seine Zugänge zu sprechen, war schon auch für mich prägend, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich war damals Co-Trainer in der zweiten Liga schon beim TSV Hartberg damals, von einer Trainerlegende in Österreich, von Paul Gluderwartz, und war mit ihm zusammen in Freiburg draußen und hab die Gelegenheit gehabt, den Herrn Streich kennenzulernen damals und war ja eigentlich so, wie man. Und das ist mir hängen geblieben, so wie man ihn jetzt bei den Interviews sieht, so wie er agiert, war er damals auch in den Gesprächen bei uns. Und das war so authentisch und war so faszinierend für mich, dass ich sage, ja, auf diesem Niveau so weit zu kommen und trotzdem ja, so freundlich, so eine Wertschätzung anderen gegenüber, wo er uns gar nicht kennt, zu haben. Das war in Sachen ja, Kommunikation, in Sachen Menschenführung schon richtig, richtig top und beeindruckend für mich.
Und die Besonderheiten auf dem Trainingsplatz bei Christian Streich?
Ja, eigentlich sehr. Er war sehr ruhig am Trainingsplatz, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber dann, wenn diverse Dinge nicht so funktioniert haben, ist er schon sehr laut geworden zu dieser Zeit dann dabei. Aber war ja extrem ein angenehmes Klima hat das gehabt. Also für mich jetzt als Trainingsgast, als Trainingskiewicz, war es ein extrem angenehmes Klima auch von den Spielern. Die haben alle eine Freude gehabt, die auch wenn es jetzt da intensiv war und taktisch mit vielen Erklärungstops dann drinnen war, aber war immer Freude dabei und immer positiv. Und so hat er und sein Trainerteam das auch versucht rüberzubringen. Und das war schon auch schön, weil ich auch glaube, und das ist auch ein Ansatz von mir, dass das nur durch nicht nur durch Freude, aber durch eine positive Grundstimmung lernt man leichter und kann Dinge und Inhalte leichter aufnehmen. Und das ist schon auch wichtig für mich und für mein Trainerteam, diese Grundstimmung in der Mannschaft, beim Training, bei allen Analysen, die wir haben, zu schaffen, damit die Mannschaft und die Spieler Dinge, Inhalte, die ich mit ihnen erarbeiten möchte, besser aufnehmen können. Und das ist mir damals von Christian Streich schon sehr stark hängen geblieben.
Und Stichwort Abstoß von Markus Schopp hast du noch angedeutet. Ja, jetzt muss mir aber auch ein konkretes Beispiel geben. Wie sieht der perfekte Abstoß aus?
Ja, der perfekte Abstoß heißt, dass man eine Torchance hat, sagt der Markus zum Beispiel selber. Perfekter Abstoß ist und viele Mannschaften in der zweiten und ersten Liga in Österreich versuchen, einen hoch zu pressen, hohe Ballgewinne zu haben. Und wenn ich diese Linien überspielen kann, kontrolliert und gezielt überspielen kann, wird es irgendwo so sein, dass ich eine Überzahl- oder Gleichzahlsituation in der letzten Linie des Gegners habe. Und da hat er wirklich coole Ansätze bzw. gute Prinzipien, immer den einen freien Spieler zu finden, weil in der eigenen Hälfte habe ich noch keine Mannschaft gesehen, die mit plus eins gepresst hat, weil plus eins heißt ja natürlich, ich kann den Tormann auch zustellen drinnen. Gibt's. Also ich weiß noch keine, ich weiß nicht, ob das der nächste Schritt ist, den Pressing-Mannschaften wählen werden. Aber das heißt, sobald ein Spieler des Gegners im Offensivpressing bei Abstoß zum Tormann durchläuft, muss irgendwo ein freier Spieler sein. Und diesen freien Spieler zu finden, der das Spiel vor sich hat und die Drucksituation herausgenommen hat, ist entscheidend, um zu sehen, kann ich verlagern oder komme ich über die Pressinglinie oder in die letzte Linie des Gegners hinein. Und das sind so seine Ansätze gewesen und funktioniert einfach in der Bundesliga, in der höchsten Liga bei uns auch. Jetzt ist die Performance nicht top von Hartberg, muss man auch sagen, in diesem Jahr. Aber Hartberg ist in der Bundesliga ähnlich wie Lafnitz in der zweiten Liga, nicht das höchste Budget, aber können dort trotzdem mithalten und haben auch dieses Alleinstellungsmerkmal genau in diesen Bereichen, um auch Erfolge erzielen zu können.
Also sind es dann tatsächlich nur zwei längere, aber ja, auf den Punkt getimte Bälle, die ich schlage, um im letzten Drittel des Gegners zu sein? Sind es nur zwei?
Kommt auf die Situation und auf die Pressing-Art des Gegners an, aber wenn ein Gegner hoch presst und nur zwei Pressinglinien hat, das heißt mit drei Stürmern am Vierer Mittelfeld danach übertrieben gespitzt, dann reichen zwei Bälle oft. Ja. Aber er sagt natürlich auch, wenn man einen Tormann hat, wie einen Ederson bei Man City, der einen Abschlag 70, 75 Meter in die gegnerische Hälfte hat und der Gegner schiebt extrem hoch und ich habe diese Waffen in die Tiefe und Gegner ist nicht darauf vorbereitet, auf diese Bälle, das zu spielen, ist auch eine Waffe und ist aber auch im weiteren Sinne Positionsspiel, weil ich bereite meine Positionen so vor und das Ziel des Positionsspiels ist es, in die letzte Linie des Gegners zu kommen, dann ist das auch ein Pass, der im Positionsspiel seine Berechtigung hat.
Wie oft lässt ein Profitrainer wie du denn Abschläge durch den Torwart üben im Training?
Lange Abschläge in die Tiefe, ja. Meinst du? Nicht wirklich. Also das ist etwas, das bespreche ich mit dem Tormann-Trainer in der Vorbereitung auf die Spiele. Und er arbeitet dann mit seinen Jungs das aus und schaut und gibt mir dann auch Feedback, ob es funktionieren könnte oder nicht. Also ich sage ihnen in der Vorbereitung, so und so steht der Gegner, so und so wird der Gegner pressen. Hast du eine Lösung? Kann das die Lösung sein? Und dann trainiert er in der Matchvorbereitung das mit seinen Keeper natürlich und am Ende entscheiden wir gemeinsam, welche Variationen versuchen wir zu wählen und nehmen im Training im Ballbesitz abgekupfert auf den Gegner dann, das meistens einen Tag beziehungsweise eineinhalb Tage vor den Matches dahingehend Rücksicht und versuchen, unsere Lösungen der Mannschaft zu zeigen. Aber natürlich, sollte diese Lösung nicht funktionieren, so flexibel zu sein, dass sie andere Optionen, die zielführender sind, immer wieder in der Tasche haben, beziehungsweise aus der Schublade herausnehmen können.
Um den Kreis zum ersten großen Thema der ersten Folge zu schließen, wenn das Positionsspiel nicht funktioniert, was wäre deine Weiterentwicklung des Systems oder ein ganz anderes System, das du dann probierst, eine taktische Herangehensweise, was ganz anderes?
Na, also ich glaube, so wie ich anfangs auch gesagt habe, dass das Positionsspiel für Mannschaften, die jetzt nicht das Überbudget haben, eine gute Möglichkeit ist, gegen gute Gegner, gegen überlegene Gegner, Situationen gezielt kreieren zu können, um den Gegner wehtun zu können, um Chancen herausspielen zu können. Daher glaube ich schon, egal wer der Gegner ist, dass dieses Mittel anwendbar ist, sage ich einmal. Sollte das gar nicht funktionieren, in keinster Weise, und der Gegner hat immer die Antwort auf uns, müssen die Spieler schon so flexibel sein, zu erkennen, diese Prinzipien, die wir uns ausgemacht haben im Hinblick auf den Gegner, der da ist, funktionieren jetzt da nicht, dann brauchen sie andere Möglichkeiten. Wir wollen aber immer unserer Linie treu bleiben. Das ist mir schon sehr wichtig. Also ich will jetzt nicht, dass wir nur unkontrollierte lange Bälle und Spiel auf den zweiten Ball haben. Wenn es einmal der Spielsituation ergibt, ist es schon mal okay. Wenn man in der letzten Minute 1-0 vorne ist, wird man nicht versuchen, alles flach herauszuspielen, wenn der Gegner hochpresst und eine Chance um die andere hat. Dann wird man schon mal versuchen müssen, sich befreien zu können. Aber ich halte schon fest, die Identität, die wir haben als Mannschaft, die meine Mannschaften haben, dieser sollten wir uns schon immer treu bleiben. Und mir ist sehr wichtig, dass wenn jemand Spiel von uns oder von mir sieht, dass er weiß, für was steht dieser Trainer, für was steht diese Mannschaft. Und dieser Wiedererkennungswert ist mir wichtig, weil ich glaube auch, wenn man diesen Wiedererkennungswert hat, hat man die einzige Chance, sich zu entwickeln und zu steigern. Weil wenn man einmal von dieser Philosophie zu dieser Philosophie springt und dann wieder in eine andere Richtung, glaube ich, dass die langfristige Entwicklung darunter leidet. Vielleicht der kurzfristige Erfolg kann vielleicht sicher möglich sein, aber die langfristige Entwicklung ist nicht möglich. Klar weiß ich, Fußball ist ein kurzlebiges Geschäft, natürlich, aber ich habe für mich selber entschieden, dass ich meiner Linie treu bleiben möchte und die Art und Weise, wie ich Fußball sehe, ich am besten vermitteln kann und ich nicht auf einmal von heute auf morgen sagen kann, wir hauen jetzt jeden Ball raus und gehen auf die zweiten Bälle, weil dann werden mich meine Spieler auch fragen, aha, das predigt uns seit einem Jahr was anderes und jetzt ist plötzlich das und dann ist das Vertrauen der Spieler in mich sicher nicht mehr so gegeben.
Ist es möglich, als Trainer, der während der Saison eine Mannschaft neu übernimmt und vielleicht erstmal nur ein paar Trainingseinheiten hat, vielleicht nur zwei, bis zu seinem ersten Spiel überhaupt möglich, als sogenannter Feuerwehrmann auch das Positionsspiel zu implantieren? Oder braucht man da zwingend eine Vorbereitung zu?
Trainingsphasen sind fürs Positionsspiel sehr wichtig, sage ich. Also man benötigt schon dafür Zeit. Es hängt aber immer mit den Spielern auch zusammen. Wenn ich zu einer Mannschaft komme, wo ich sehe, diese Idee ist umsetzbar und ich habe die Spieler dafür, sehe ich kein Problem darin, zu versuchen, auch als Feuerwehrmann das zu machen. Aber natürlich, sage ich meiner Mannschaft auch immer, es muss immer ein angepasstes Risiko sein. Das Risiko ist immer ein bisschen negativ behaftet in Österreich. Aber sage ich bewusst, um die Spieler auch dahingehend zu schärfen, kann nicht jeder Pass, da kann nicht dieser kurze Pass sein, nur zum nächsten. Sondern es geht für mich nicht ob kurz oder lang, sondern um den richtigen Ball. Und der richtige Ball heißt für mich eine Risikominimierung. Und wenn der Gegner wiederum gut presst und der Tormann hat den Ball und spielt nochmal quer zum Innenverteidiger in der eigenen Box, wird es irgendwann nicht ausgehen, wenn ich keinen Vertikalball habe drinnen. Daher sollte es schon so sein, dass ich immer dieses angepasste Risiko auch wähle. Und gerade wenn ich als Feuerwehrmann wohin komme, natürlich brauche ich mal schnell Erfolg. Natürlich muss am Wochenende gewonnen werden. Und dann würde ich mir schon genau überlegen, wie kann ich das machen. Aber das Positionsspiel heißt für mich nicht, dass ich das nicht auch wählen kann darin.
Dann zum Schluss ein kleiner Ausblick noch von dir. Wie sieht dein Karriereplan aus? Wo möchtest du hin?
Ja, also ich glaube, jeder Fußballtrainer auf dem Niveau, wo wir uns bewegen, möchte sich schon weiterentwickeln und ich möchte auch in meiner Trainerkarriere, in meiner weiteren Tätigkeit schon auch die nächsten Schritte setzen. Aber ich sage auch ganz klar, also ich habe die Lehrausbildung gemacht drinnen. Ich mache das Ganze nur, solange ich Spaß auch daran habe. Spaß heißt jetzt nicht immer, dass es zwingend erfolgreich sein muss, sondern auch, wie wir letztes Jahr einmal zwei Spieler hintereinander verloren haben, hat es mir trotzdem Freude gemacht mit der Mannschaft und das ist das, wo ich aufgehe darin. Das heißt, ich will Freude an meiner Tätigkeit haben und das ist für mich ganz entscheidend und die habe ich in Sachen, wenn ich mit jungen Menschen auch zusammenarbeiten kann und versuche, die auch weiterzuentwickeln. Aber klar möchte ich auch als Trainer mich weiterentwickeln und da auch meine nächsten Schritte in meiner Karriere natürlich auch irgendwann einmal setzen. Jetzt bin ich sehr zufrieden, wo ich arbeiten darf und bin allen Vereinsverantwortlichen sehr, sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, in der zweithöchsten österreichischen Liga als sehr junger Trainer Cheftrainer zu sein und möchte jetzt einmal alles dafür geben, um diese Entwicklung, die wir mit der Mannschaft hingelegt haben, weiter zu forcieren.
Die Freude deiner Tätigkeit, die du gerade ansprichst, ist aber jetzt vorbei. Denn wir sind jetzt in der Nachspielzeit und jetzt wird es richtig ernst. Jetzt ist der Spaß vorbei, denn wie traditionell in dieser kleinen Podcast-Show gibt es am Ende immer noch das allseits beliebte Fußball-Quiz. Du hast 2 Minuten Zeit, 10 Fragen zu beantworten. Jeder Fußballlehrer hat bisher es geschafft, einige Fragen zu beantworten. Das Besondere an diesem Spiel ist es, dass du die bitte so schnell wie möglich beantwortest. Denn wenn noch Sekunden übrig sind von diesen 2 Minuten, dann werden die übrigen Sekunden multipliziert mit allen Punkten, die du vorher geholt hast. Also, der Druck ist natürlich da, denn der Tabellenführer hat über 300 Punkte geholt. Der Tabellenletzte hat 40 Punkte geholt, also es sind einige Punkte möglich, auch für dich. Und die 2 Minuten beginnen, sobald ich mit der ersten Frage loslege. Welcher berühmte Österreicher, der lange Jahre in der deutschen Bundesliga gespielt hat, sagte mal, das ist Wahnsinn, da gibt's Spieler im Team, die laufen ja noch weniger als ich.
Toni Polster.
Richtig. Apropos Polster, für welchen deutschen Club erzielte er am meisten, nämlich 79 Bundesligatore?
Erster FC Köln.
Richtig. Köln, in Köln ist eine Legende. Für welchen Erzrivalen des FC kickte Polster noch?
Gladbach.
Richtig. Stichwort Gladbach. Trainer Marco Rose wechselte von RB Salzburg an den Niederrhein. Ist folgende Aussage richtig oder falsch? Gladbach zahlte rund 1 Million Euro Ablöse für Rose.
Richtig.
Falsch, es waren 3 sogar. Apropos Salzburg, wie oft scheiterte der Club in der Champions League Qualifikation nacheinander, bevor es über die Quali diese Saison endlich mal klappte?
3-mal.
11-mal. Österreichs Rekordmeister ist Rapid Wien und hat 3 Meistersterne auf dem Wappen. Für wie viele Meisterschaften gibt es einen Stern?
10.
Richtig. Die Fußball-EM 2008 fand in Österreich und der Schweiz statt. Spanien gewann den Titel. Wen schlug man im Finale?
Deutschland 1-0, ich war im Stadion.
Richtig. Wir brauchen Spieler von bestimmtem Format. 80% Hirn, 20% Technik. Heute sind es oft 20% Hirn ohne Technik. Wer sagte das? Boah.
Felix Magath.
Ernst Happel.
Ah,
ja, ausgerechnet. Wie viele Punkte holte Österreich bei dieser EM 2008 in der Vorrunde?
4.
Einen nur. Ah. Und zum Schluss, von wem stammt der Spruch, wir müssen gewinnen, alles andere ist primär?
Andi Möller.
Hans Krankl, stopp.
Ah. Furchtbar.
So viele Österreicher mit reingepackt für dich. Wahnsinn. Und bei Ernst Happel hat er versagt. Vorher hast du noch von ihm gesprochen. Und dann, aber trotzdem hast du einige Punkte geholt und vor allen Dingen hast du sehr viele Sekunden übrig. Also da ist einiges möglich. Toni Polster war richtig. Köln war natürlich richtig. Gladbach auch. Dann bist du schon bei 6 Punkten. Dann hast du gewusst, 10 Meisterschaften, 1 Stern sind 6 Punkte dazu, sind 12 Punkte. Dann Deutschland, was im Finale?
Da war ich im Stadion, ja.
Dabei, gegen Spanien, im Stadion, ja. Und wie war es, so nah dran zu sein?
Vor dem Stadion habe ich zufälligerweise eine Karte ergattern können.
Ja.
Und bin mitten im Fanblock der Deutschen gestanden. War sehr spannend, ja.
Um Gottes Willen.
Und habe leider nicht so viel gesehen, weil die Fahnen vor mir... weil es da rund gegangen ist.
Hat man dich erkannt als Österreicher im deutschen Block? Wie war das? Risiko?
Nee, ist schon okay. Ist schon okay.
Also, du hast 21 Sekunden übrig. Oh, das ist richtig viel. Und hast 19 Punkte geholt. So, ja, grob 20 mal 20 sind ja schon 400. Ich würde mal sagen, du bist neuer Spitzenreiter. Du hast nämlich 399 Punkte geholt. Natürlich ein Skandal für alle deutschen Fußballlehrer, dass jetzt der Österreicher auf Platz 1 ist. Aber Philipp Semlitsch, herzlichen Glückwunsch. Tabellenplatz 1, neuer Spitzenreiter.
Dankeschön. Danke.
Frage wie nach dem Spiel. Wie fühlt es sich an?
Ja, lachendes und weinendes Auge. Natürlich schön, auf dem ersten Platz zu sein. Aber die 2 Fragen zu Ernst Happel und natürlich einem Österreicher sehr, sehr weh.
Und Hans Krankl, ja. Aber gut. Es muss ja immer noch Luft nach oben geben, oder?
So ist es. Das ist das Schöne.
Gab es so einen Trainerfehler, den du schon begangen hast, aus dem du am allermeisten gelernt hast?
Sicher schon mehrere. Und ich mache jetzt sicher Dinge anders als noch vor 5 oder 6 Jahren. Aber so einen Kardinalfehler kann ich jetzt nicht sagen. Den einzigen Kardinalfehler, den man, glaube ich, nicht begehen sollte, versprich einen Spieler nie etwas. Du kannst es sonst so nicht halten.
Dann vielen Dank für die etwa eine Stunde mit dir in den letzten 2 Folgen bei Im Kopf des Trainers. Klasse, dass du dir Zeit genommen hast und wir dir in den Kopf des Trainers blicken durften. Alles Gute auf jeden Fall für deine Zukunft. War schön, mit dir zu quatschen und bis bald. Alles Gute, Philipp Semlitsch. Danke.
Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch alles Gute und viel Spaß mit dem Format, was wirklich sehr, sehr hörenswert ist.
Vielen Dank.
Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de